Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Einführung in den ersten Timotheusbrief.
Ja, natürlich. Es gibt Menschen, die kämpfen unglaublich. Oder kann man von Leuten lesen, die haben jetzt ein ganzes Jahr eingesetzt. Ihr einziges Ziel war die Medaille in China. Die haben alles zurückgesteckt. Die haben einen unglaublichen Kampf und Verzicht durchgezogen. Aber das Ziel ist sehr vergänglich, ja? Und Paulus sagt, der gute Kampf. Das ist der Kampf, der Folgen hat für die Ewigkeit. Wenn du den guten Kampf kämpfst, eben da all deine Kraft für den Herrn einsetzt, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, wieder. Es ist also ganz wichtig, dass wir nicht Dinge in unser Leben hineinlassen, wo wir Kompromisse machen und dann bekommen wir ein schlechtes Gewissen. Man hat das immer wieder sehen können, wie Gläubige treu den Weg gehen und dann plötzlich haben sie irgendwo Kompromisse gemacht und plötzlich wurde ihr Dienst für den Herrn geschwächt. War nicht mehr die gleiche Kraft wie früher da. Irgendetwas hat sich eingeschlichen. Und da muss man so gut aufpassen, dass man dieses gute Gewissen bewahrt. Und wenn etwas hineinkommt, dass wir sofort eben nach 1. Johannes 1, Vers 9 unsere Sünden bekennen, die Dinge ordnen, damit wir so mit einem guten Gewissen ans Ziel gehen. Und es ist auch gefährlich, wenn man das nicht tut, Vers 19, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, welches etliche von sich gestoßen und so, was den Glauben betrifft, Schiffbruch gelitten haben. Unter welchen Hymenäus und Ist und Alexander, die ich dem Satan überliefert habe, damit sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht zu lästern. Also hier wird das Glaubensleben mit einer Schifffahrt verglichen. Und man kann Schiffbruch erleiden. Nur so als Andeutung für das weitere Studium. Wir haben ja im Neuen Testament interessante Schifffahrten, wo es richtig wild wird. Ja? Zum Beispiel in Markus 5 am Schluss, die Schifffahrt, wo der Herr Jesus im Boot auf dem See Genezareth schläft und die Jünger denken, jetzt gehen wir unter. Aber der Herr wird geweckt und stillt den Sturm. Das zeigt uns, wir gehen zwar in unserem Glaubensleben nicht nur durch schöne Schifffahrten hindurch, sondern auch durch Stürme, aber der Herr ist bei uns. Der Jesus hat gesagt in Matthäus 28 am Schluss, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Er ist zwar als Mensch in den Himmel gegangen, aber weil er Gott ist, ist er allgegenwärtig und er ist immer bei uns. Natürlich hat man manchmal den Eindruck, aber der Herr greift ja nicht ein. Es ist für uns so, wie wenn der Herr schlafen würde. Aber er ist da und hat alles in der Hand. Seine Vollmacht ist da, um dem Sturm zu gebieten. Wir haben eine andere Schifffahrt in Matthäus 14. Der Herr geht auf den Berg, um zu beten und schickt die Jünger alleine mit dem Schiff über den See. Und es kommt wieder dieser Schakia, dieser gefürchtete Ostwind von den Golanhöhen runter, der in der Kürze den stillen, glatten See in einen Tumult verwandeln kann. Und die Jünger schreien und sie haben Angst, dass sie untergehen. Und dann plötzlich kommt der Herr zu ihnen. Ja, wir sind auch jetzt im Glaubensleben in einer Schifffahrt, aber der Herr Jesus ist nicht mehr da. Er ist in den Himmel gefahren als Mensch. Apostelgeschichte 1. Und wir gehen durch Stürme hindurch und man kann sich fürchten, aber der Herr ist im Himmel und er betet für uns, sagt Hebräer 7. Als hoher Priester setzt er sich für uns ein, damit wir das Ziel erreichen Und plötzlich bei der Entrückung wird der Herr kommen und kommt uns entgegen und bringt das Schiff ans Ziel. Ja, und dann haben wir auch die Schiffsreise des Apostels Paulus auf dem Mittelmeer in Apostelgeschichte 28. Das ist der detaillierteste Schifffahrtsbericht aus der Antike, den es gibt. Der wimmelt von ganz präzisen Fachausdrücken. Und auch dort haben wir eine ganz wunderbare Beschreibung der Kirchengeschichte von Anfang bis zum Schluss in diesem Kapitel. Und wie der Herr eben die Macht hat, trotz den Stürmen einen ans Ziel zu bringen. Und so kommt Paulus am Schluss nach Melite. Ein Bild der himmlischen Herrlichkeit. Ja, und jetzt sehen wir aber auch, der einzelne Gläubige wird gesehen in einem Schiff. Und wenn er das gute Gewissen von sich stößt, kann er, was den Glauben betrifft, Schiffbruch erleiden. Paulus erwähnt zwei Beispiele, Hymenäus und Alexander. Und diese Männer haben begonnen zu lästern. Übel zu reden über Gott. Die gingen mal mit den Gläubigen und sie haben Schiffbruch erlitten und die lästern gegen den Glauben. Sie sind Feinde geworden. Und Paulus sagt, er hat sie dem Satan überliefert. Diesen Ausdruck finden wir noch in 1. Korinther 5. Dort geht es um einen ganz schweren Fall von Hurerei. Jemand, der die Frau seines Vaters nahm und mit der sexuelle Beziehung hatte. Und Paulus sagt, das ist eine so schlimme Art von Hurerei, die man selbst unter den Heiden eben nicht akzeptiert. Und da sagt er der Gemeinde, ihr müsst den ausschließen. Aber er sagt von sich als Apostel, ich habe beschlossen, den dem Satan zu überliefern, auch zum Verderben seines Fleisches, damit sein Geist errettet werde am Tag Jesu Christi. Das heißt also, nur ein Apostel hat diese Autorität, jemand dem Satan zu überliefern. Das können wir nicht, das kann eine Ortsgemeinde nicht. Eine Ortsgemeinde kann Gemeindezucht üben, aber das ist nicht dieses. Und wie sieht das aus? Nun, ähnlich wie bei Hiob, dort war es natürlich ein ganz anderer Grund, aber Gott hat Satan erlaubt, die Gesundheit von Hiob anzutasten, zum Verderben seines Fleisches. Dort war es ein ganz anderer Grund. Aber da geht es darum, dass also die in wirkliche Nöte hineinkommen, wo Satan erlaubt wird, sie anzutasten, damit sie eben durch diese Zucht unterwiesen würden, nicht zu lästern. Also sehr, sehr ernst. Ja, wir gehen weiter zu 1. Timotheus 2. Jetzt kommt dieser neue Teil. Gebet und Gott wohlgefälliges Verhalten. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Denn dieses ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn Gott ist einer und einer Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Also der Mensch, der Messias Jesus, der sich selbst gab zum Lösegeld für alle, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte, wozu ich bestellt worden bin als Herold und Apostel. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht. Ein Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit. Nun, hier sehen wir eine Ermahnung zu einem ganz wichtigen Punkt. Es ist nicht der wichtigste Punkt, den es überhaupt gibt. Aber jetzt in dem ganzen Zusammenhang mit dem, was gesagt worden ist, sagt Paulus, ich ermahne nun. Vor allen Dingen. Also eben wenn es darum geht, dass Gläubige Schiffbruch erleiden, dass wir aber andererseits das gute Gewissen bewahren, den guten Kampf des Glaubens kämpfen, da ist das Gebet absolut erstrangig. Das ist eine Stelle, die spricht über Prioritäten. Oder jemand, der viel macht und so, wird manchmal gefragt, ja, wie schaffst du das? Du machst das und das und dann hast du noch diese Verpflichtungen. Wie geht das? Es geht nur, indem man Prioritäten setzt. Indem man sagt, das ist zweitrangig, drittrangig, das mache ich überhaupt nicht. Das ist erstrangig, Man muss Prioritäten setzen. Aber die große Frage ist, welche Prioritäten? Ja, und es gibt eine ganze Reihe Stellen im Neuen Testament, die von solchen Prioritäten sprechen. Also hier wird von der Priorität des Gebets gesprochen. Ich gebe nur so als Tipp vor allen Dingen. Dann sagt der Herr Jesus in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Also zuerst. Dieser Ausdruck gibt auch wieder eine Priorität. Zuerst Gottes Dinge anstreben. Und dann haben wir die Verheißung, dass Gott für andere Dinge hilft, dass die auch gelingen. Dort geht es übrigens um Essen, um Kleidung und so weiter. Also diese Dinge sollen nicht Priorität haben, sondern das Reich Gottes. Und so muss man also, kann man nicht mit der Konkordanz einfach nachgehen und sagen, ich suche jetzt Prioritäten, dann muss ich einfach suchen nach vor allen Dingen. Das ist eine Möglichkeit. Aber man muss auch suchen zuerst. Oder, ich gebe noch etwas an, 2. Petrus 1, Vers 20, dort haben wir wieder zuerst wissend, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist. Und dann haben wir nochmals 2. Petrus 3, Vers 3, zuerst. Es gibt also verschiedene Ausdrücke, die uns zeigen, was für Gott Priorität hat. Und jetzt wird hier gesagt, nicht nur einfach das Gebet ist so wichtig, sondern Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen für alle Menschen. Flehen ist ein ganz intensives Beten. Und wirklich ein Rufen zum Herrn in der Not. Gebet ist ganz allgemein, ja. Und dann Fürbitte ist also Beten ganz speziell für Menschen. Und Danksagung, das ist klar. Wir sollen also nicht nur bitten, sondern wir sollen auch immer wieder Gott danken. Auch für das, was er schon erhört hat. Und das alles im Blick auf alle Menschen. Also das zeigt, die Blickrichtung der Gläubigen ist die ganze Welt. Also wenn wirklich jemand nicht Rassist sein darf, dann sind es Christen, weil sie alle Menschen sehen. Und weil sie auch sehen, einmal wird es so kommen, Offenbarung 5, im Himmel werden wir sehen, Menschen gerettet aus jeder Nation, aus jedem Volk, aus jedem Stamm und aus jeder Sprache. Es gibt über 6700 verschiedene Sprachen, ohne Dialekte. Ja, also für alle Menschen beten. Und dann aber speziell auch für Könige, also für solche, die an der Spitze sind von Staaten und überhaupt für alle, die in Hoheit sind. Der griechische Ausdruck bezeichnet nicht nur solche, die ein Amt haben ganz, ganz oben, sondern auch niedere Ämter. Also da ist auch der normale Verkehrspolizist mit eingeschlossen. Und die brauchen das Gebet. Und nicht wahr, die Polizei hat ja nicht so öffentlich gesprochen, was man so erwartet mit der vergangenen Euro 08. Aber wenn man so ein bisschen Insider-Informationen bekommen hat, da haben wir gehört, dass viele Polizisten hatten Angst, dass die mit mehr als einem blauen Auge wegkommen. Und es hat Christen gegeben, die haben wirklich konkret auch gebetet für die Polizei und für ihre Aufgaben, die sie wahrnehmen müssen. Das ist absolut biblisch. Und hier klar geboten. Was ist das Ziel von dem Ganzen? Ja, natürlich, damit wir so vor dem Fernsehen im Lehnstuhl sitzen können, nicht wahr? Auf das wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen. Nein, definitiv nicht. Und zwar sehen wir nämlich in Vers 3, denn dieses ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden. Es geht nicht darum, dass wir einfach so ein ruhiges, gemütliches, beschauliches Leben haben, sondern es geht darum, dass wir evangelisieren können und nicht durch Verfolgung und Unterdrückung der Regierung behindert werden. damit die Weltmission vorankommen kann. Darum sollen wir beten für die Regierung und eben für die Polizisten und alle möglichen Ämter, unten und oben. Und zwar sollen wir ein Leben führen können, ein stilles Leben, ein ruhiges und stilles Leben, das heißt ein Leben ohne Revolution, wo nicht alles durcheinander gerät im Staat, damit wir besser eben evangelisieren können. Nur das Traurige ist, dass wir Christen oft einschlafen dann, wenn es so ruhig ist. Oder? Und wenn es plötzlich schlecht geht und Krieg ist, dann plötzlich sieht man wieder, was eigentlich wichtig wäre. Aber das Ziel ist das, ein Leben ohne Revolution und politische Unruhen in aller Gottseligkeit. Gottseligkeit, das griechische Wort bedeutet auch Frömmigkeit. Ein Leben, das erfüllt ist von Gott und der Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. In würdigem Ernst, ein interessanter Ausdruck, der kommt immer wieder vor. Besonders in den Timotheusbriefen und den Titusbrief. In diesen drei persönlichen Briefen von Paulus. Was ist das würdige Ernst? Immer wieder wird gesagt, wie wichtig das ist. Kann man nachlesen in Titus 2 zum Beispiel als Parallelstelle. Würdiger Ernst, gerade auch bei jungen Leuten wird das dort gesagt. Das Gegenteil ist oberflächlich herumblödeln. Also gegen das gibt's einen Bibelvers. Und übrigens nicht nur einen, eine ganze Serie. Ein würdiger Ernst. Das ist nicht ein trauriges Christsein, aber eben etwas Würdiges in der Ernsthaftigkeit des Glaubenslebens. Und das ist alles wichtig im Blick auf die Weltmission, damit wir auch überzeugend sind. Ja, als Lot da fliehen wollte aus Sodom, da haben seine Schwiegersöhne haben gedacht, der macht einen Witz. Sie haben ihn nicht ernst genommen. Und so ist es auch, wenn man dauernd herumblödelt, dann wird man auch in anderen Beziehungen nicht ernst genommen. Also, unser Heiland Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hier wird klar gemacht, dass Gott das Heil für jeden Menschen will. Jetzt sagen natürlich die Alphasöhner, ja natürlich, das ist ja unsere Beweisstelle, dass Gott am Schluss alle Menschen rettet. Wenn Gott etwas will, wer kann Gottes Wille widerstehen? Nun habe ich aber auf dem Blatt hier charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten, Punkt 6, vermerkt, zwei verschiedene Wörter für wollen. Nicht wahr, in Vers 8 steht, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Ist auch wollen, ja? Aber auf Griechisch ist das ein anderes Wort. Wenn es heißt, Gott will, dass alle Menschen errettet werden, dann ist es telo. Was den Nebensinn hat, wollen, wünschen. Und in Vers 8 ist es pulomai. Das ist der Ausdruck des Willens, des festen Willens, der durchgezogen werden soll. Darum wird zum Beispiel, wenn in der Bibel gesprochen wird von dem Ratschluss Gottes, wird gesprochen von der Boulé Gottes. Boulé ist das, was Gott entschieden hat und in der Heilsgeschichte durchzieht. Also Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden. Aber wir wissen aus der Bibel, dass nicht alle Menschen errettet werden. Aber es ist keiner ausgeschlossen. Und darum kann man sagen, die Prädestinationslehre von Calvin ist falsch. Denn Calvin hat gelehrt, alle Menschen sind verloren und sie sind böse und sie wollen auch nicht mit Gott etwas zu tun haben. Aber Gott ist souverän und er hat eine ganz bestimmte Zahl hat er ausgewählt, dass er sie herauszieht. Und er bringt sie zur Bekehrung. Und was ist mit den anderen? Calvin hat nicht gesagt, die hat Gott zuvor bestimmt zur Verdammnis. Sondern er hat gesagt, die gehen verloren, weil sie auch nicht errettet werden wollen. Aber könnten sie errettet werden? Nein. Denn Gott hat nicht beschlossen, sie zu retten. Aber das ist ganz klar im Widerspruch zu dieser Stelle hier. Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden. Das heißt, Gott gibt jedem Menschen die Möglichkeit zur Errettung. Und darum sagt auch Hiob 33, Vers 29, dass Gott mit jedem Menschen zwei- und dreimal spricht. Also ein ganz deutliches Reden. Zwei- und dreimal. Natürlich kann es mehr sein. Beim Pharao in Ägypten war es sechsmal. Und jedes Mal hat der Pharao sein Herz verhärtet. Und beim siebten Mal hat Gott sein Herz verhärtet. Dann kommt er nicht mehr. Gott hat sechsmal zu ihm gesprochen und er hat es nicht wahrgenommen. Aber Gott möchte, wenn ein Mensch verloren geht, ist es nicht Gottes Schuld, sondern des Menschen Schuld. Und dann erklärt Paulus, Vers 5, Gott ist eine Partei, denn Gott ist einer, und auf der anderen Seite sind die Menschen. Und es gibt einen, der zwischen Gott und Menschen vermitteln kann. Und das ist der Mensch Jesus Christus. Gottes Sohn, der Mensch werden musste, damit er eben sterben konnte. Als Gott hätte er nicht sterben können. Gott kann nicht sterben, Gott ist unsterblich, haben wir ja gelesen. Der Jesus wurde Mensch, damit er sein Leben als Lösegeld geben konnte. Ein Mittler. So kann man Katholiken helfen. Und fragen, wie viele Mittler gibt es? Ha, Hunderte von Heiligen. Und dann ganz speziell Maria. Die Bibel sagt, ein Mittler zwischen Gott und Menschen. Und das ist Jesus Christus. Und wenn wir nur einen zweiten Mittler in Erwägung ziehen, dann greifen wir die Herrlichkeit des Sohnes Gottes an. Er hat sich gegeben als Lösegeld und das sollte eben als Zeugnis zu der von Gott festgelegten Zeit verkündigt werden und zu dieser Weltmission, die Gott jetzt neu so eingerichtet hat, ab der Auferstehung des Herrn Jesus. Der Jesus hat den Jüngern den Auftrag gegeben, in alle Welt zu gehen. Da musste dieses Zeugnis verbreitet werden. Und der Apostel Paulus sagt, ich bin da eingesetzt als Herold, als Verkündiger und als Apostel, als Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit. Ja, wir gehen weiter zu Vers 8. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Das ist Budomai. Hier drückt also der Apostel Paulus seine apostolische Autorität aus, als Vertreter der Autorität des Herrn selbst. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Also die Männer sollen an jedem Ort beten, in dem Fall die Frauen nicht an jedem Ort. Ja, in 1. Korinther 14, 34 sagt der Apostel Paulus, in den Gemeindezusammenkünften sollen die Frauen schweigen. Aber Gemeindezusammenkünfte, das ist ja sehr beschränkt in der Woche, ja, auf ein paar wenige Stunden. Und wir sehen, wie Frauen in der Bibel eben weissagen und eben beten können, außerhalb der offiziellen Gemeindezusammenkünften. Aber die Männer, die sollen an jedem Ort. Es gibt aber viele Männer, die sind in der Gemeindezusammenkunft, so wie wenn das Gebot für sie gelten sollte. Ja? Und denen geht es hier an den Kragen. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Beten ist, da kann niemand sagen, ja, also ich habe nicht die Gabe des Gebets. Es gibt nirgends die Gabe des Gebets. Beten kann jeder Gläubige und jeder Mann und jede Frau. Aber da haben die Männer, also sind hier gefordert. Und dann sagt er, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Es gibt ja verschiedene Gebetshaltungen in der Bibel. Wir finden das Beten auf den Knien, wie der Herr Jesus im Garten Gethsemane. Wir finden das Gebet, wo jemand sitzt. Wir finden das Gebet, wo jemand steht. Zum Beispiel Salomo bei der Einweihung des Tempels, 1. Könige 8. Wir finden das Gebet, wie jemand liegt. David in der Not, in den Psalmen. Da kann ich mal mehr stehen. Der liegt wirklich flach. Übrigens, wenn man auf Hebräisch sagt, wie geht es dir, sagt man, Maschlomcha, wie geht es deinem Frieden? Und wenn man sagen will, es geht mir miserabel, dann sagt man Al-Hapanim auf dem Gesicht. Ja, dann liegt man flach. Ja, aber dann kann man noch beten, oder? Und so finden wir verschiedene Gebetshaltungen. Und eine Gebetshaltung ist auch das Erheben der Hände in der Bibel. Aber Das ist eine Möglichkeit von verschiedenen. Es ist also hier nicht jetzt eine bestimmte Gebetshaltung, die gefordert wird, sondern die Betonung liegt an jedem Ort der Beten, indem sie heilige Hände aufheben. Also man kann nicht beten, wenn man mit diesen Händen Unrecht getan hat und Unrecht an den Händen ist. Das geht nicht. Und ohne Zorn, das ist möglicherweise bei den Männern ein größeres Problem als bei Frauen. Auch Frauen können zornig werden, aber bei Männern ist das Problem noch größer. Ohne Zorn und ohne Zweifel. Wirklich im Vertrauen. Wir haben es zu tun mit einem Gott, der genannt wird Hörer des Gebets in den Psalmen. Und das ist also apostolische Forderung. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Übrigens wird hier nicht gesagt, ich will nun, dass die Brüder. Weil Brüder in der Bibel kann je nach Stelle die Schwestern einschließen. Es gibt auf Griechisch kein Wort Geschwister. Es gibt nur das Wort Brüder. Manchmal sind das nur die Männer. Und sehr oft sind das Männer und Frauen. Da hat es den Sinn von eben Geschwister. Übrigens, das Wort Geschwister kommt ja von Schwester. Aber es meint auch die Brüder. Ja, aber wenn in der Bibel ganz klar gemacht werden soll, wie es gemeint ist, haben wir hier den Ausdruck Männer, Frauen. Darum heißt es eben in 1. Korinther 14, 34, dass die Frauen sollen in den Gemeindezusammenkünften schweigen. Dann wird hier wird präzisiert. Und so geht es also hier an die Männer. Und jetzt kommt Vers 9, desgleichen auch, dass die Frauen... Dieses Desgleichen ist abhängig von ich will nun. Also der Text im Griechischen ist völlig klar von der Grammatik her. Es ist ein ACI, diese Konstruktion Akkusativ mit Infinitiv. Akkusativum cum Infinitivum. Das kennen, wer Englisch kann, kennt das. Wenn man sagt, ich will, dass du das Fenster öffnest. Dann sagt man, I want you to open the window. Ich will dich zu öffnen, das Fenster, ja? Das ist ein Akkusativ, you, und dann der Infinitiv, to open. Das ist auch eine typisch griechische und auch lateinische Konstruktion. Und so ist es abhängig, ich will nun, und dann hängen davon eben solche Infinitivsätze ab. Also ich will nun, dass die Männer beten, indem sie ohne Zorn und so weiter. Desgleichen, das heißt also, ich will, dass die Frauen in bescheidenem Äußern mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit sich schmücken. Also das Verb ist, ich will nun, dass die Frauen sich schmücken. Das ist ein göttliches Gebot. Ja, davon mehr nach der Pause. Wir fahren weiter in 2. Timotheus 2. Wir haben das apostolische Gebot in Bezug auf die Männer, Vers 8, in Bezug auf die Frauen, in Vers 9. Und der Befehl für die Frauen ist, ich will nun, dass die Frauen sich schmücken. Das ist ein göttlicher Befehl. Jetzt wird aber erklärt, dass der Apostel Paulus mit diesem Schmuck, der geboten ist, nicht meint, Haarflechten, Gold, Perlen, kostbare Kleidung, sondern was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Also, es geht wie in 1. Petrus 3, 1 und folgende, dort sagt Petrus, nicht der äußere Schmuck von Gold und Silber und Kleidung soll der Schmuck ausmachen der gläubigen Frauen, sondern der verborgene Mensch des Herzens. Das Innere, die innere Beziehung zu Gott. Und das wird sichtbar nach außen. Also beide Stellen sind nicht ein absolutes Schmuckverbot. Aber sie sagen, es geht nicht darum. Der innere Schmuck, der soll es ausmachen. Und Natürlich ist es immer eine Frage des Maßes. Je größer der äußere Schmuck wird, desto mehr wird dieser innere Schmuck überdeckt. Eben wenn das Äußere den Schmuck ausmacht einer Frau, dann wird das Innere dadurch eben zurückgedrängt. Und so sagt Paulus also, sie sollen sich schmücken. Und dann wird gesagt, in bescheidenem Äußeren mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit sich schmücken. Jetzt bescheidenes Äußere, das Wort im Griechischen ist kosmios, das heißt auch geschmückt, anständig. Also mit ordentlicher Kleidung. Das ist eine Stelle gegen unordentliche Kleidung. Und ganz ausdrücklich Schamhaftigkeit und Sittsamkeit oder Keuschheit. Das meint also, die Kleidung darf nicht sexuell aufreizend sein. Es gibt ein ganz klares Gebot. Das ist in unserer Zeit ganz besonders wichtig, weil die 68er hier auch alles kaputt gemacht haben. Also diese ganze Schamhaftigkeit, das war ja in den 60er Jahren der Aufstand der Schamlosen, wo man all diese Schamhaftigkeit zugunsten der sexuellen Revolution beseitigen und niederreißen wollte. Und das hat die Christen eben nicht unberührt gelassen. Aber wir haben ein ganz klares göttliches Gebot, eben die Kleidung muss schamhaft und sittsam sein. Und das schmückt die Frau, denn wenn sie sich unsittsam kleidet, dann gibt es sich Preis. Und es gibt ja Leute, die denken, wenn jemand so gekleidet ist, dann ist es nicht so schlimm, wenn die vergewaltigt wird. Aber diese Frauen sind dann ganz entsetzt, weil sie denken, das hat gar nicht das bedeutet. Das ist ein Missverständnis. Ja, aber die interpretieren das so, weil sie das Gefühl haben, das bringt zum Ausdruck, jeder kann mich haben. Und wenn eine Frau sich eben sittsam kleidet, dann zeigt sie, dass sie eben nicht für jeden zu haben ist. Und das steigert den Wert, die Würde der Person. Und so wird also das hier als Gebot, als apostolisches Gebot hingestellt. Und dann in Vers 11 heißt es weiter, eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterwürfigkeit. Also es ist ja so, dass manchmal Leute denken, ja in der Bibel, da sollen die Männer, sollen die Bibel eifrig studieren, aber es ist nicht unbedingt die Sache der Frauen. Und nach der Bibel sollen sie ja in der Gemeinde nicht predigen. Ja, in der Gemeinde nicht. Das Wort weitergeben. Aber wir sehen zum Beispiel Apollos zu Besuch bei Aquila und Prisca in Apostelgeschichte 18. Und da steht, dass sie beide zusammen Apollos weitergeführt haben. Die Prisca, die wusste Bescheid und konnte mit ihrem Mann zusammen jemanden so in ihrem häuslichen Rahmen biblisch weiterführen. Und so ist es eben ganz wichtig, das Bibelstudium, dass das eine Sache ist von Männern und Frauen. Im Judentum damals hat man die Jungs stark gefördert, dass sie die Tora kennen und die Frauen nicht und nicht so. Und das wird im Neuen Testament ganz klar korrigiert. Eine Frau soll lernen. Und dann weiter, Vers 12. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern stille zu sein. Nun müssen wir definieren, was ist lehren? In 1. Korinther 11 wird zum Beispiel gesagt, jede Frau, die betet oder weissagt. Also da geht es darum, eine Frau kann beten und weissagen. Nicht an jedem Ort. Ja, haben wir gesehen. Die Männer sollen an jedem Ort beten. Nicht an jedem Ort, aber am richtigen Ort ist das eine ganz wichtige Sache. Was ist Weissagen? In 1. Korinther 14 wird das so definiert. Vers 3. Wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Erbauung? Eine Frau kann also zur Erbauung anderer sprechen. Es kann Hauskreis sein, Frauengruppe, Sonntagsschule sowieso und Kinderstunde und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber wie kann man jetzt das unterscheiden? zur Erbauung reden und hier steht lehren. Nun, lehren meint das Wort Gottes weitergeben mit einer Autorität, wo lehrmäßige Unklarheiten und Fragen mit Autorität hingestellt und gelöst werden. Also die Frau soll in diesem Bereich, wenn es geht um zweifelhafte Fragen zu entscheiden, soll das nicht ihre Aufgabe sein, zu sagen, so geht es. Und so muss man das verstehen vom Wort Gottes her. Gerade in der Gemeinde gibt es offene Fragen, wie soll das, und es gibt Spannungen wegen solchen Lehrfragen, dann müssen das Brüder tun. Und darum wird das hier in einem Atemzug gewissermaßen gesagt, eine Frau, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen. Also dieses Lehren ist verbunden mit gleichzeitig mit männlicher Autorität. Das soll nicht geschehen. Und dann heißt es, sondern stille zu sein. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Also, Paulus greift zurück auf die Schöpfungsordnung. Und er leitet davon ab, die Tatsache, dass Gott zuerst den Mann geschaffen hat und erst nachher die Frau, zeigt, dass er die Führung übernehmen soll. Und dann geht aber Paulus ein auf das Problem des Sündenfalles. Also ein zweites Argument im Zusammenhang mit dem Sündenfall. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Das war ja der Trick Satans, dass er das Ehepaar aufgesplittet hat. Die Schlange kam nicht zu Adam und Eva, sondern das war schon in der Taktik von Anfang an enthalten, nur mit einer Person zu sprechen und die zur Entscheidung führen. Und Eva hat dann entschieden, ohne mit ihrem Mann zu sprechen, obwohl er ja zuerst erschaffen worden war und das Gebot von Gott bekommen hatte. Ja, also so hat der Satan, die Schlange, hat Eva betrogen und sie fiel in Übertretung. Und da begründet also Paulus, dass die Frau dort den Fehler gemacht hat, dass sie die führende Autorität in der Entscheidung übernommen hatte. Und das soll jetzt eben darum auch in der Gemeinde nicht so sein, dass die Frau die Entscheidung fasst. Und dann heißt es aber in Vers 15, sie wird aber errettet werden in Kindesnöten, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit. Das ist eine schwierige Stelle, oder? Was heißt das, sie wird gerettet werden in Kindesnöten? Übrigens, zuerst spricht Paulus im Zusammenhang mit der Frau von Eva. Und die Frau, wurde betrogen, fiel in Übertretung. Und dann spricht er ganz allgemein eben von der Frau. Sie wird errettet werden in Kindesnöten. Und im gleichen Satz wechselt er dann in die Mehrzahl über. Und will damit betonen, dass das gilt wirklich für jede Frau, was hier gesagt wird. Aber wie soll das gehen, dass die Frau errettet wird in Kindesnöten? Ja, das wurde auch schon so verstanden, dass Frauen so viele Kinder wie möglich haben sollten und dass das irgendwie mit dem Heil eine Rolle spielt. Also das kennt man zum Beispiel aus Rumänien, dass das mit eine, ich möchte nicht verallgemeinern, aber dass das bei gewissen ein Argument war, um kinderreiche Familien zu haben. Nun, das muss man natürlich nicht mit dieser Stelle begründen. Das kann man mit der Schöpfungsordnung begründen. Gott sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Also wenn man ein Kind hat, dann ist man schon fruchtbar, mit zwei auch und mit drei beginnt man sich sogar zu vermehren. Aber in der Bibel haben wir nirgends eine Anweisung, wie viele Kinder ein Ehepaar haben soll. Das sind wirklich Dinge, die vor dem Herrn im Gebet, und man muss auch die Situation sehen, man muss auch sehen, ist eine Frau, hat sie die Kraft? Denn das fordert ja alles. Also das sind Dinge, die gehören ganz in das persönliche Glaubensleben eines Ehepaars hinein. Aber was ist denn das? Sie wird gerettet werden in Kindesnöten. Ja, dann gibt es auch die Auslegung, die sagt, hier steht ja, durch die Geburt hindurch sollte man das verstehen. Also Gott rettet die gläubige Frau vor dem Sterben beim Geburtsvorgang. Und wie war das im 19. Jahrhundert, wo jede dritte Frau starb an Kindsbettfieber? Weil die Ärzte damals ihre Hände nicht wuschen, oder? Bis dann Semmelweis kam und sagte, meine Studenten, da ist es anders, aber der wurde ausgegrenzt und endete dann im Irrenhaus. Und erst später wurde das dann so allgemeine Norm in den Spitälern, dass man eben Hände waschen muss, wenn man aus dem Sezierzimmer der Leichen gekommen ist und einer Frau bei der Entbindung helfen musste. Ja, man kann das nicht als Verheißung für den Geburtsvorgang auffassen. Da sind viele treue Frauen auch betroffen gewesen. Das ist zweifelsohne so. Aber man muss den Zusammenhang sehen. Es geht doch hier um die Frage, um die Gefahr, dass die Frau den Platz des Mannes einnimmt und über den Mann herrscht und eben lehrt mit Autorität. Jetzt ist es so, sie wird aber gerettet werden in Kindesnöten, bedeutet dies. Retten, gerettet werden aus der Gefahr, die Stellung des Mannes einnehmen zu wollen. In dieser Gefahr steht die Frau seit dem Sündenfall. Eva hat es vorgemacht und dann ging es weiter. Es ist ganz wichtig, das Wort retten in der Bibel bedeutet nicht immer retten vor der ewigen Verdammnis. Da haben wir genügend Stellen, wo es in dem Sinn gebraucht wird. Zum Beispiel Epheser 2. Durch Glauben seid ihr, durch Gnade seid ihr errettet. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Epheser 2, Vers 8. Aber retten wird zum Beispiel auch gebraucht, Rettung aus einer bestimmten Gefahr. Und auch im Deutschen ist das so. Wenn der Rettungswagen kommt, wird niemand vor der Hölle gerettet, sondern aus einer Todesgefahr zum Beispiel. Und in diesem Sinn braucht das Neue Testament, wenn man mit der Konkordanz mal durchgeht, über Rettung, retten, dieses Wort. Retten aus Gefahren. Zum Beispiel sagt Paulus in 1. Timotheus 4, Vers 16, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du dieses tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, welche dich hören. Also wenn du die Lehre gesund weitergibst und auch schaust, dass du selber danach lebst, dann kannst du dich selber aus der Gefahr, auf falsche Wege zu kommen, kannst du dich bewahren. Und jetzt hier geht es darum, sie wird gerettet werden in Kindesnöten, das heißt vor dieser Gefahr, die Stellung des Mannes einzunehmen. Und es ist tatsächlich so, eine Frau, die Kinder aufzieht, das fordert ja die ganze Energie, die ganze Person. Und sie dann eben nicht auslagert in Krippen, oder? Sondern diese Arbeit tut, das kann so erfüllend und bereichernd sein, dass man gar nicht das Bedürfnis hat, jetzt muss ich irgendwie noch das und das und das und das erreichen und mir dort irgendwie Anerkennung bei den Menschen verschaffen. Weil man sieht, wie bereichernd das ist und dadurch prägt man Menschen für die nächste Generation. Darum wird ja auch in den Königsbüchern immer wieder gesagt, ein König kam auf den Thron, der Name seiner Mutter war. Ja, weil die Mütter waren sehr entscheidend, wie das mit dem Königreich Israels und Judas herauskam, je nachdem, wie sie die Kinder auferzogen haben, welche Werte, welche Prioritäten haben sie den Kindern weitergegeben. Und so ist es wirklich so, dass die Mütter die Kinder mehr prägen als die Väter. Weil sie auch viel mehr Zeit mit ihnen verbringen. Aber es braucht beides. Es braucht das Element des Vaters, es braucht das Element der Mutter. Und die müssen einander nicht kopieren. Der Mann muss nicht eine Mutter werden. Am Freitag, Donnerstag und Freitag und dann, das ist so Jobsharing, oder? Nein, die Kinder brauchen nicht zwei Mütter. Sie brauchen eine Mutter und einen Vater. Und dieser Unterschied, wie Väter an Kinder herangehen und wie Mütter an die Kinder herangehen, der ist ganz wichtig, dass Kinder beides, möglichst beides mitbekommen. Ja gut, also hier geht es darum, wenn eine Frau hier Erfüllung erlebt, dann rettet das sie überhaupt vor dieser Gefahr, ein Mann werden zu wollen oder das Mann-Ähnliches zu werden. Aber es ist nicht eine bedingungslose Verheißung. Nicht automatisch, wenn man sich hingibt für die Kindererziehung, wird man davor gerettet. Es heißt nämlich, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit und wieder mit Sittsamkeit. Also sexuelle Keuschheit in allen Bereichen, auch in der Kleidung. Also es ist an eine Bedingung geknüpft. Nicht automatisch. Kinder haben ist automatisch schon mal eine Hilfe, aber es braucht noch mehr. Es braucht wirklich den Willen, im Glauben zu bleiben, in der Liebe zu leben, in der Heiligkeit, verbunden mit Sittsamkeit.
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas Einführung in den ersten Timotheusbrief.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 077 45 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.